Ich grüße euch mit Har Shalom. Das ist kein neuer hebräischer Gruß, das heißt schlicht und ergreifend auf Deutsch Friedberg. Und dann habe ich gestern nochmal mit Freunden in Israel gemailt und habe gesagt, ich brauche aber den Plural davon. Also ihr Lieben, ich wünsche uns, ich wünsche euch für eure Gemeinde von ganzem Herzen Harim Shel Shalom, Harim Shel Shalom, Berge von Frieden. Wir sind unterwegs gewesen, wir waren in Israel und wir haben dann als Reisegruppe die 7-Cent-Schreiben Gemeinden in der Türkei besucht. Diese 7-Cent-Schreiben Gemeinden werden uns in der Offenbarung 2 und im Kapitel 3 beschrieben. Alle diese Gemeinden lagen und liegen im Gebiet der heutigen Westtürkei, wo in den ersten Jahren aufblühenden Christentums lebendige Gemeinde waren, finden wir heute nur noch Trümmer, in denen die Schafe und Ziegen weiden. Die ältesten Zeitzeugen, die stammen aus der griechisch-römischen Zeit. Kirchenruinen, die wir finden, die stammen aus byzantinischer Zeit, also sehr frühe Kirchen, so schon um das Jahr 500, die auch auf älteren Fundamenten stehen, also immer durch die Jahrhunderte hindurch glaubwürdig belegte Plätze, an denen wir uns befanden. Und erstaunlich, dass trotz des muslimischen Umfeldes die Orte im Bewusstsein der Menschen dort geblieben sind und ihre Spuren nicht ganz verschwunden sind. Schauen wir uns diese 7-Cent-Schreiben-Gemeinden einmal ein bisschen genauer an. Wir stehen sehr bewegt an den Schauplätzen und lauschen dem Wort. Es ist sehr interessant, dass das Wort vor Ort eine ganz andere Dimension entwickelt. Das ist auch bei Israelreisen so. Wir finden da die verfolgte Gemeinde in Smyrna, die lässige Gemeinde in Thyatira, die reife Gemeinde in Philadelphia, aber daneben auch die laue Gemeinde in Laodicea. Die Texte werden uns vorgehalten wie ein Spiegel und das wollen wir auch heute Morgen tun. Wie ist das in meinem Leben? Ist mein Glaube wirklich so stark, dass ich die Welt überwinden kann? Dass ich ein Leben führe, das vom Geist Gottes geprägt ist? Was uns als Reisegruppe unterwegs beim Lesen der Texte so wichtig war, das wollen wir heute Morgen mit euch teilen. Also wir machen hier keine Auslegung der Sendschreiben, weil das in diesem Rahmen eh nicht möglich wäre, sondern wir lassen ein paar Eindrücke auffunkeln und wollen euch so mit hineinnehmen. Wir wollen unseren Glauben überprüfen auf seine Glaubwürdigkeit, auf seine Echtheit, auf seine Frische. Und wir sind vor allen Dingen der Frage nachgegangen, was ist das eigentlich, ein Überwinderleben? Was zeichnet einen Überwinder aus? Überwinden. Mich erinnert das Wort an den Sport, an den Hochsprung zum Beispiel oder an den Stabhochsprung. Immer wieder wird die Latte ein wenig höher gelegt und ihr wisst, dass in diesem Jahr die Frauen dran sind, noch die 5-Meter-Marke im Stabhochsprung zu erreichen. Und so legt auch Gott in deinem und in meinem Leben manchmal die Latte ein bisschen höher. Ich habe das, und das darf ich zeugnishaft sagen, in dieser Woche der Vorbereitung ganz besonders erlebt, Gott hat mir die Latte ziemlich hoch gelegt. Nun wüsstet ihr gerne, ob ich sie überwunden habe oder drunter durchgelaufen bin. Das kann ich euch vielleicht am Schluss sagen. Eins steht fest. Ein Überwinderleben kann sich nur entwickeln vor dem Hintergrund des leeren Grabes und des Kreuzeszeichens. Wir haben einen auferstandenen, lebendigen Herrn. Einer, der von sich sagen kann, ich selbst habe die Welt überwunden, schaut auf mich, ich gebe euch das beste Beispiel. Und so ist sein Kreuz unser Siegeszeichen. Sein Sieg ist unser Sieg. Ich bin bei euch jeden Tag bis ans Ende dieser Weltzeit. Unterwegs in der Türkei findet man das Zeichen des Kreuzes überall in der Landschaft. Das sind Zeugen eines kraftvollen Glaubens. Auch die Menora, das Abbild des jüdischen Leuchters aus der Stiftshütte, zeugt von der Präsenz der jüdischen Gemeinde, wo das Wort vom Kreuz zuerst verkündigt wurde. Verschwunden sind die örtlichen Gemeinden. Geblieben aber ist das wunderbare Wort der Schrift. Und zunächst ein paar Worte zur Gliederung der Briefe. Sieben Briefe hat der Kreisapostel Johannes von der Insel Patmos aus geschrieben. Sie sind ganz unterschiedlich in ihrer Bewertung, aber sie gleichen sich in ihrem Aufbau. Zuerst wird immer der Empfänger genannt, der Gemeinde in so und so schreibe. Dann stellt sich der Absender vor. Jesus kennt seine Gemeinden, es kommt zu einer Beurteilung, er sagt, ich weiß deine Werke, ich weiß, wo du wohnst, ich weiß, was du tust und ich habe das und das gegen dich. Dann folgt immer der Aufruf zur Buße, also ein wichtiges Element in der Gemeinde, die Buße. Interessant, dass man zum Beispiel bei den Gemeinden in Smyrna und Philadelphia, bei den reifen Gemeinden, keinen Aufruf zur Buße findet. Also Gottes Wort ist ganz genau, bis ins Detail. Dann immer der Hinweis auf Konzentration, was uns manchmal auch gut täte, vor allen Dingen, wenn der Gottesdienst ein paar Minuten länger dauert wie heute. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und das heißt interessanterweise nicht, wer Ohren hat, der höre, sondern wer Ohren hat, die hören können, der höre. Also uns sollte unsere Bitte auch sein, Herr, schenk mir Ohren, die hören können. Das ist auch eine sehr wichtige Aufgabe für uns als Christen, dass wir um Ohren bitten, die hören können. Also um Konzentration, um Offenheit, dass wir auch die leise Stimme des Heiligen Geistes im Wort vernehmen. Und schließlich, wer überwindet? Die Briefe sind an die gesamte Gemeinde Jesu gerichtet, worauf der Apostel großen Wert legt. Ihre Inhalte sind exemplarisch für die Wesenhaftigkeit der Gemeinde im Verlauf der ganzen Kirchengeschichte. Und man tut dem Wort auch keinen Zwang an, wenn man sagt, dass man sogar eine chronologische Folge entdecken kann. Und jetzt beginnen wir mit der ersten Sendschreiben Gemeinde in Ephesus und hören auf einen Ausschnitt des Briefes, den der Apostel an die Gemeinde dort geschrieben hat. Ephesus.
Petrus Offenbarung 2. Der Gemeinde, der dem Leiter der Gemeinde in Ephesus schreibe, das sagt, der da hält die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchten. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal, deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind sie nicht. Und hast sie als Lügner gefunden und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist und tue Buße. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem wird ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist.
Wie gesagt, von der Riesenstadt Ephesus findet man nur noch ein Trümmerfeld. Der Hafen ist versandet und auch die Straße, die zum Hafen hinunterführt, ist heute ein Trümmerfeld geworden. Ich denke, dass dieser versandete Hafen uns auch ein Bild sein kann, dass bei manchem von uns, bei vielen Christen, das geistliche Leben versandet ist. Manche von uns rappeln sich viel zu wenig auf aus dem Staub dieser Erde, um wirklich ein Überwinderleben zu führen. Und das soll heute ganz wichtig im Zentrum dieses Gottesdienstes stehen, dass der Herr von uns erwartet, dass wir dazu in der Lage sind und dass er uns ausstaffiert hat dazu, dass wir ein Überwinderleben führen können, dass wir also Dinge verändern dürfen durch den Heiligen Geist in unserem Leben. Der Herr lobt die Gemeinde. Das ist ein Prinzip. Der Herr ist der beste Pädagoge. Wolfgang und ich sind heute schlechte Pädagogen, wir zeigen euch viel zu viele Bilder. Aber wir hoffen, dass auf dem Hintergrund dieser Bilder das Wort in eure Herzen fällt. Das ist uns sehr wichtig. Gott hat als ein Prinzip, ein pädagogisches Prinzip, die Anerkennung. Er wird auch dich und mich immer wieder loben, wenn wir etwas richtig gemacht haben. Gott ist nicht der, der immer dasteht mit dem erhobenen Zeigefinger und schimpft und straft. Das ist ein ganz falsches Verständnis. Er lobt seine Gemeinde und gibt Anerkennung. Er beurteilt die Gemeinde. Er lobt ihr Durchstehvermögen. Er lobt ihr Bemühen um Bibeltreue. Aber er fragt, wo ist deine ursprüngliche Begeisterung? Du liebst mich nicht mehr so wie früher. Dein Verlangen nach mir ist nicht mehr so stark. Du findest mich nicht mehr so wichtig. Deine Gedanken kreisen nicht mehr nur um mich alleine. Du sagst nur noch selten, ich liebe dich. Wir haben es gesungen, ich liebe dich, Herr. Wir sollten das viel öfter tun, auch bewusster, auch diese Lieder viel bewusster singen. Vieles macht man aus reiner Gewohnheit, auch in der Gemeinde. Ihr Lieben, die Dinge, die wir uns sagen, die sollen Hand und Fuß haben, die gelten. Und ich selber stelle mich auch drunter. Das gilt auch im Bereich unserer Beziehungen. Das gilt auch im Bereich unserer Ehe. Ich gestehe euch, dass ich heute Morgen vor lauter Gedanken, die ich an Friedberg verwendet habe, vergessen hatte, dass heute unser Hochzeitstag ist. Aber meine Frau hat mich vor dem Gottesdienst noch dran erinnert. Und dass ich sie liebe, das habe ich ihr schon gesagt heute. Es trifft uns hart, wenn der Herr sagt, du hast die erste brennende Liebe verlassen. Und ich denke, wir sollten uns wirklich fragen, ob wir nicht dem Wort folgsam sein sollten, das zu ändern. Nun, wie macht man das? Wie man das in der Ehe macht, wisst ihr. Da gibt es viele gute Mittel, dass man die alte Liebe wieder auffrischt. Und ein ganz einfaches und ausprobiertes Mittel ist, dass man es sich sagt, ihr lieben Männer, wann hast du zum letzten Mal zu deiner Frau gesagt, ich liebe dich. Tu das nachher oder jetzt. Ein anderes wichtiges Mittel, ein geistliches Mittel ist, dass man sich darunter stellt, wenn man das erkennt. Dass man Buße tut. Und deswegen in allen Briefen immer wieder der Aufruf, tue Buße. Erkenne das doch, wo du stehst. Begreif das doch, dass du falsch liegst. Kehre um, ändere dich. Deswegen auch immer wieder die Nachfrage, hörst du eigentlich, was ich dir sage? Verstehst du, was ich meine? Mach die Ohren auf. Mein Heiliger Geist will in dein Innerstes hineinreden und er will dich verändern. Manche meinen, überwinden hätte irgendwas mit frommem Hochleistungssport zu tun oder irgendwie was mit christlichem Leistungsdenken, dass Gott Lieblingskinder hat, die er bevorzugt, weil sie Überwinder sind. Nein, Gott kann aber Überwinder in seinem Reich ganz anders gebrauchen, das ist der Unterschied. Überwinden hat nichts mit geistlicher Akrobatik zu tun. Wir überwinden die Welt aus Liebe zu Jesus. Das beflügelt uns. Diese Liebe macht uns wieder frisch und ideenreich. Davon ist die Rede. Herr, ich will mit allen Fasern meines Lebens dich lieben und dir dienen. Das sollte unser Gebet sein. Überwindern, so sagt es uns der Text, öffnet der Herr die Pforten zum Paradies. Ist wunderschön, wenn man schon so ein Stück im Paradies leben darf. Es gibt so einen schönen Brief, den hat Luther an seinen Sohn Hänschen geschrieben, wie es im Paradies ist. Also noch schöner als im Schlaraffenland. Es ist ein Raum, in dem man sich wohlfühlt. Ihr Liebe, ist das nicht eigentlich das, was wir auch gerne alle schon hier auf der Erde hätten? So ein bisschen Vorgeschmack vom Himmel, so ein Stück Vorgarten, Paradies. Der Herr sagt, wenn du ein Überwinder bist, darfst du das hier auf der Erde schon erleben. Ich öffne dir die Pforten zum Paradies. Du sollst dich wohlfühlen in meiner Gemeinschaft. Der Überwinder hat engste Gemeinschaft mit Jesus und Jesus mit ihnen. Sein eigenes Leben pulsiert in einem Überwinder. Sie haben jetzt schon das ewige Leben. Und so wie es die Bibel an anderer Stelle sagt, von ihren Leibern werden Ströme von Lebenswasser fließen. Liebes Herz, wenn von unseren Leibern Lebenswasser fließt, dann wird das hier in Har Shalom in Friedberg seine Auswirkungen haben. Und das sind die Dinge, die wir von den Sendschreibengemeinden lernen wollen. Schauen wir, was uns Smyrna zu sagen hat und hören auf einen Text.
Sei getrost bis an den Tod. So will ich dir die Krone des Lebens geben. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tode.
Smyrna, das heutige Izmir, ist die drittgrößte Stadt in der Türkei. Weil dort der Hafen nicht versandet ist, wie in Ephesus, blieb es an seiner ursprünglichen Stätte. In einer katholischen Kirche wird die Erinnerung an den Bischof Polycarp bewahrt. In einem Prospekt der Kirche schreibt man stolz, Smyrna ist die einzige überlebende Kirche der 7-Cent-Schreiben-Gemeinden. Möge es so sein. Die Aussagen des Briefes sind prophetischer Natur. Johannes sieht die kommende Verfolgung unter Kaiser Diokletian, die 10 Jahre über die Gemeinde gehen wird. Der Bischof Polycarp, der sicher Johannes noch gekannt hat, stirbt im Jahr 155 in Smyrna den Märtyrertod. Vor seinem Tod sagt er, 86 Jahre habe ich dem Herrn gedient und er hat mir nie etwas Böses getan. Wie könnte ich meinen König verleugnen, der mich erlöst hat? In dem Brief an die Gemeinde geht es ganz entschieden ums Überleben. Jesus stellt sich vor als der Lebendige. Nur wer treu bis zum Tod durchhält, bekommt von ihm die Krone des Lebens. Überwinder bewähren sich in Bedrängnissen. Dem Überwinder wird mitgeteilt, dass er nicht ins Gericht muss, weil er das Leben schon hat. Wir kommen nach Pergamon und hören auf den Text der Bibel.
Ich weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans ist. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna. Und will ihm geben einen weißen Stein. Und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt.
Ich hatte euch gesagt, dass wir uns heute Morgen nicht an eine Auslegung der 7-Cent-Schreiben machen können. Aber wir wollen einige wesentliche Dinge doch sammeln. Über den weißen Stein gibt es verschiedene Auslegungen. Ich denke, wenn wir den Text richtig lesen, dann ist wichtig, dass es hier um eine Übereinkunft zwischen dem Herrn und seinem Jünger geht. Das ist eine Art stiller Abmachung. So wie wir das anderswo hören, er kennt seine Schafe und er kennt sie mit Namen. Er gibt ihnen gewissermaßen einen Geheimcode, ein Passwort, das beide Seiten verstehen. Damit steht man auch in Bedrängnissen, in Verfolgungszeiten, unter dem Schutz Gottes und kann den Feind überwinden. Das sagt uns die Bibel. Wir sollen den Bösen überwinden. Diese wissende Übereinkunft mit dem Herrn garantiert für dein und mein Leben Sicherheit und Geborgenheit, auch in den Wirren der Endzeit. Es ist auffallend, wenn wir uns die Bilder anschauen, wie sich in den Ruinen der Burg immer wieder im dunklen Gemäuer weiße Steine finden. Und wir bleiben noch eine Weile in Pergamon. Pergamon verkörpert eine Gemeinde, die sich heidnischen Einflüssen öffnet. Der Staat übernimmt die Schirmherrschaft. Jesus sagt, ich weiß, wo du wohnst, aber du hältst dich treu zu mir und verleugnest nicht den Glauben, obwohl dein Umfeld so mies ist. Pergamon war in der Antike ein bekannter Mysterienort, ein bedeutendes Heil- und Kurzentrum. Dort hat man Heilschlafbehandlungen gemacht, Suggestion, Traum, Zeichendeutung. Dieses okkulte Zentrum nennt die Bibel den Thron Satans. Übrigens stehen viele steinerne Relikte aus Pergamon heute im Pergamon-Museum in Berlin. Fröhlich geklaut. Überwinder bezeugen ihren Glauben. Überwinder leben heilig und rein. Ihr Lieben, das ist ein nicht populäres Thema, heilig und rein zu leben. Die Bibel nennt das an anderer Stelle, sie kreuzigen ihr Fleisch. Das heißt, sie geben ihr altes Leben dran. Und dann geht es in diesem Text noch weiter und ich möchte das zusagen. Sie kreuzigen ihr Fleisch. samt den Lüsten und Begierden. Beim Fleischkreuzigen kann man sagen, das habe ich ja abgeleistet bei der Bekehrung. Aber samt den Lüsten und Begierden, das sind die Dinge, die in uns streiten. Das sind unsere Veranlagungen, das ist unsere Mentalität, das ist so vieles, was uns auch belastet als Gotteskinder. Und der Herr möchte, dass wir freigesetzt werden. Er möchte, dass wir vor ihm ein heiliges und ein sauberes Leben führen, das zugegebenermaßen in unserer Zeit sehr, sehr schwer geworden ist. Überwinder essen vom verborgenen Manna. Das ist das Brot des Lebens. Das ist die Gemeinschaft mit Jesus selbst. Und wieder diese innige Verbindung und der Hinweis auf das Leben, wie bei allen anderen Briefen auch. Wir kommen von Pergamon aus nach Thyatira und hören den Text der Bibel.
Ich bin es, der die Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde geben einem jeden von euch nach euren Werken. Doch was habt ihr, das haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und hält meine Werke bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Nationen. Und er soll sie weiden mit eisernem Stabe. Und wie die Gefäße eines Töpfers soll er sie zerschmeißen. Wie auch ich Macht empfangen habe von meinem Vater. Und ich will ihm geben den Morgenstern. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt.
Von Thyatira sind nur spärliche Ruinenreste geblieben. Die kleine Stadt trägt heute auch einen anderen Namen. Thyatira verkörpert die finstere mittelalterliche Zeit der Kirche, wenn wir es chronologisch sehen wollen. Vorgestellt wird uns eine lässige Gemeinde, die sich mehr und mehr der Welt öffnet. Überwinder dagegen respektieren die von Gott gesetzten Ämter und die Ordnungen der Bibel. Sie gehen keine Kompromisse ein. Überwinder halten durch. Wenn Jesus der helle Morgenstern erscheint, wird er seine Brautgemeinde holen. Das ist ein Text, der uns in die Endzeit verweist, wo Christus seine Brautgemeinde abholen wird und wo er auf der Erde zusammen mit seinen Heiligen regieren wird. Da sind Überwinder gefragt, die sich jetzt auf dieser Erde in ihrem Glaubensleben, in ihrer Nachfolge vom Herrn zubereiten lassen. Wir kommen nach Sardes. Und wir hören aus der Offenbarung 3 den Text von Sardes.
Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden. Und ich werde seinen Namen nicht auszählen aus dem Buch des Lebens. Und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt.
Wenn wir das Bild anschauen, dann genießen wir einfach die landschaftliche Schönheit dieses Ortes. Aber wir sind bestürzt, wenn wir aus dem Munde des Herrn hören, du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Sardes war die Hauptstadt des Königreichs Lydien. Der Reichtum des Königs Krösus von Sardes ist sprichwörtlich geworden. Die Gemeinde dagegen ist geistlich so arm, dass sie von Johannes als tot bezeichnet wird. In diesem Text irritiert uns besonders, wenn Jesus davon spricht, dass auch Namen aus dem Lebensbuch wieder ausgetilgt werden können. Überwinder aber leben in der dauernden Naherwartung des Herrn. Maranatha, unser Herr kommt. Und das hält den Glauben frisch. Und das hält auch die Heilsgewissheit frisch. Überwinder sind mitten in einer toten Kirche ein lebendiges Zeugnis. Auch in der unsichtbaren himmlischen Welt der Engel sind sie bekannt. Wir kommen nach Philadelphia und hören den Text der Bibel.
Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes. und er soll nicht mehr hinausgehen, und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt, von meinem Gott und meinem Namen, dem Neuen. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt.
Philadelphia heißt auf Deutsch Bruderliebe. Philadelphia verkörpert eine für den Herrn brennende und reife Gemeinde. Wir sehen Brüder und Schwestern, die sich lieben und schätzen, die sich auch gegenseitig mit ihren Schwächen tragen. Es ist eine Gemeinde, die hineinkommt in die Wirren der Endzeit, aber die wegen ihrer Treue zum Wort vor der Stunde der Versuchung bewahrt wird. Es ist eine Gemeinde, die sich nicht verlässt auf ihre Leistungsfähigkeit. Gott benutzt ihre kleine Kraft und gibt ihr offene Türen. Ich denke, das ist auch eine geistliche Variante von Management, Effektivität und schließlich Gemeindewachstum, das wir alle so gerne haben. Es könnte sein, dass der Herr unsere kleine Kraft benutzt und uns offene Türen gibt. Philadelphia ist auch eine Gemeinde, die Israel als Gottes Volk respektiert, und das wirkt sich in Israel als Segen aus. Vieles, was ich euch jetzt sage, müsst ihr im Text nachlesen. Das ist alles irgendwo in den Texten verschlüsselt, und ihr wisst, dass man zu einer richtigen Auslegung der Sendschreiben so eine ganze Woche als Seminar machen sollte. Philadelphia hat auch Überwinder. Diese Überwinder bekommen hohe Auszeichnungen. Sie sind als zuverlässige Mitarbeiter des Herrn wie Pfeiler im Tempel. Sie tragen das Ganze. Das sind Leute, auf die man sich verlassen kann. Und der Herr gibt ihnen auch ganz besondere Privilegien. Wie ganz anders dagegen sieht es aus in Laodicea. Wir kommen nach Laodicea und hören auf den Text der Bibel.
Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. Weil du aber lau bist, und weder heiß noch kalt werde ich dich ausschreien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich, ich habe genug, ich brauche nichts. Und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinem Thron.
Am liebsten hätten wir ja mit Philadelphia abgeschlossen, weil es dort so schön ist. Und überall dort, wo es einem gefällt, da baut man Hütten. Das ist auch ein biblisches Prinzip. Aber die Schrift stellt uns zum Schluss Laodicea vor, die auch einen Brief bekommt. Und das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Und da finden wir zum Ende hin nichts von Steigerungen, kein Höhenwachstum, keine theologische Evolution. Übrigens hat der Wolfgang das vorhin auch angesprochen, dass wir mit Sorge in die, ich sage jetzt gar nicht mal geistliche, sondern christliche Zukunft unseres Landes schauen. Laodicea bedeutet allgemeine Regentschaft, Demokratie. Hier wird abgestimmt, 5-3. Laodicea war eine sehr große und reiche Stadt. Sie war eine Bankenmetropole. Unten im Talgrund, wo das heiße Mineralwasser aus den Sinterterrassen von Hierapolis lauwarm ankam, wir haben sie vorhin schon mal groß im Bild gesehen, da gab es Fabriken, in denen die Mineralstoffe, die Mineralstoffe zu Heilmitteln verarbeitet wurde. Im Altertum war die phrygische Salbe bekannt, die aus Laodicea kam. Diese phrygische Salbe war vor allen Dingen geeignet, um Augenleiden damit zu heilen. Und so ist es interessant, dass der Herr in diesem Text darauf verweist, dass es notwendig ist, liebe Gemeinde, dass du dir die Augen salbst, damit du durch den Heiligen Geist wieder sehend, wieder visionär wirst. Und auch das Wortspiel, das wir alles so im Hinterkopf haben, heiß-kalt oder lau, das ist aus den geografischen Gegebenheiten dort genommen und ist auch sehr schön, wenn man das erklärt. Aber das müssen wir auf der nächsten Reise mit euch machen. Noch ein Bild von Laodicea. Nicht, weil es dort so schön war, aber weil es wichtig ist. Wir sind hier als Gruppe und es hat uns sehr beeindruckt, was wir dort gehört haben. Und wir kommen damit auch zum Abschluss und ich bitte euch sehr, dass ihr euch noch ein bisschen konzentriert, auch auf den Text. Laodicea ist eine endzeitliche Gemeinde. Aber jetzt hört, man kennt sich in Laodicea sehr gut aus in theologischen Fragen. Zum Herrn hat man kaum eine Beziehung. Es ist kein Leben mehr da, auch wenn man behauptet, man wäre eine lebendige Gemeinde. Man sagt sogar, wir sind reich, wir haben alles. Bibeltreue, rechte Lehre, gute Verkündigung, Mission, soziales Engagement. Aber der Herr sagt, du hast sogar die weißen Kleider des Heils verloren. Und ruft entschieden zur Buße. Ihr Lieben, wir neigen dazu, dass wir dann immer irgendwelche Gemeinden vor uns sehen, die es so im Spektrum der Gemeinden gibt. Wir sollten auf uns schauen, auf unsere eigene Haus- und Ortsgemeinde. Ob es nicht wesenhafte Zeichen gibt, die auch uns treffen. Überwinder feiern mit dem Herrn das Abendmahl. Diese innige Lebensgemeinschaft ist immer wieder das Thema der Briefe. Der Überwinder bekommt die Verheißung, dass er mit Jesus einmal zusammen auf dem Thron des Vaters sitzen darf. Und auch hier ist wieder Buße das Schlüsselwort zur Liebe. Wer Buße tut, beginnt zu lieben. Und Liebe ist die Motivation zum Überwinden. Das hat auch etwas mit Gefühlen zu tun. Denn der Herr möchte, dass wir als Christen wachsen nach Geist, Seele und Leib. Das heißt, als ganze Person, auch in unserer Gefühlhaftigkeit. Und so kommen wir zum Ende mit einem letzten Bild und fassen zusammen. Überwinden heißt stärker sein als etwas anderes, überlegen sein, nicht ein Spielball der Gefühle, der Lust, der Launen. Überwinder sind Mitarbeiter Gottes, sie leben aus der Sicht des Zieles. Überwinder umgehen keine Hürden, sie überwinden die in den Weg gestellten Hindernisse. Die Bibel sagt sogar weit, da wackelt keine Latte. Solche Hindernisse, die es zu überwinden gilt, sind oft auch, und damit rechnen wir viel zu wenig, unsere persönlichen Defizite. Unsere Charaktermängel. Das, was wir an Untugenden mit rübergeschleppt haben ins Christenleben nach der Bekehrung. Der falsche Umgang mit unseren Gefühlen. Das muss unter das Kreuz. Ist das nicht ein wunderbares Ziel? Wenn wir dem Herrn Freude machen wollen als Mitarbeiter, die auch an sich arbeiten, die wahrhafte Jünger sind, Discipuli, nämlich diszipliniert und treu. Wenn die erste Liebe in uns wieder durch den Heiligen Geist entfacht ist, dann wird unser Leben ein lebendiges Zeugnis für Jesus sein. dann sind wir nicht zweifelnd und zurückgefallen wie die in Ephesus, auch nicht unzüchtig wie die in Pergamon, nicht lässig wie die in Thyatira, auch nicht tot wie die in Sardes, nicht lau wie Laodicea, sondern dann sind wir reif wie Philadelphia. Und reif wie Philadelphia heißt, brennend für den Herrn, mit der ersten Liebe leben, voller Begeisterung und Schwung. Und so lassen sich Dinge anpacken, so lassen sich Dinge gemeinsam anpacken, auch hier bei euch, in eurer Gemeinde, in Friedberg, in Har Shalom. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen.